Als ich vorhin meiner Frau meinen neuen Standort mitteilte, sagt sie nur, vergiss nicht, die Leute zu grüßen. Ich hätte es wahrscheinlich doch vergessen, wenn sie nicht was gesagt hätte. Wir haben ja im Januar damit begonnen, uns zu beschäftigen mit dem Herrn Jesus Christus im Hinblick auf das, was Gott vorgesehen hatte in den Propheten und in den Schriften. Ich erinnere noch einmal an Galater 4, das haben wir mal angeschaut, ganz kurz, wo es da heißt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, auf dass er die, welche unter Gesetz waren, loskaufte, dass wir die Sohnschaft empfingen und in dieser Sohnschaft eben auch das Erbe und alles, was damit zusammenhängt, zum Erstgeborenen zu gehören, sein unfassbares Glück. Eine weitere Stelle, die ich anführen möchte, ist die in Lukas Kapitel 24. Der Jesus ist unterwegs mit diesen beiden Jüngern und hört sich an, was sie bewegt, was sie so auf dem Herzen haben. Auch warum sie gehen, warum sie Jerusalem verlassen. Eben weil sie der Meinung waren, sie haben sich getäuscht in dem Herrn Jesus und es ist alles nicht so gekommen, wie sie sich das gewünscht und gedacht haben. Und dann heißt es, dass der Herr Jesus sagt, O ihr Unverständigen, im Herzen zuträge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Das ist das, was uns auch beschäftigen soll. Es ist gewissermaßen dieses lebendige Wasser, das Herr Jesus nahm und es den Jüngern reichte im übertragenen Sinn. Er predigt ihnen den Christus. Und damit greift er zurück auf die Stellen des Alten Testamentes, die vorgegeben waren im Hinblick auf das Leben, das Kommen, das Leben und den Dienst unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben angeschaut, dass es eine vorgegebene Zeit gab. Und wenn wir dann an der Bibel anfangen, dann müssten wir sagen, ja, schon gleich nach dem Sündenfall deutete Gott an, im Hinblick auf die Lösung und Erlösung und Vergebung, da muss Blut fließen, da muss ein Opfer gebracht werden, das Gott annehmen kann als gültig für die Sünde der ganzen Welt. Das Opfer Jesu Christi. Von dir wird er, sagt er, dieser Frau wird einer kommen. Der wird der Schlange den Kopf zertreten. Obwohl die Schlange ihn ja in die Ferse beißen wird, soll das empfindlichste Körperteil sein oder dazu gehören, das empfindlichste zu sein. Auch was den Schmerz angeht. Dann erinnerten wir uns daran, dass der Geburtsort des Herrn Jesus vorgegeben war. Und seine Abstammung. Es gab also so eine Art Stammbaum. Gott sprach zu Abraham, zu Isaak, zu Jakob und dann zu Juda. Und dann sprach er von dem Haus Davids oder auch der Familie Davids. Das sind alle die Nachkommen Davids. Und dazu gehörte Maria und Josef ja auch. Wir können das mit dem Lukas-Evangelium und auch in Matthäus 1 lesen. Und dann kam es dazu, dass Gott, und das hat uns dann das letzte Mal auch beschäftigt, dass Gott zubereiten musste. Maria sagte mir, geschehe, wie du gesagt hast. Sie gab sich also diesem Plan Gottes hin. Und dieser Plan Gottes beinhaltete, sie sollte den Sohn Gottes, gezeugt durch den Heiligen Geist, zur Welt bringen. Und so kam es dann auch. Josef, das beschäftigte uns, musste letztlich umgestimmt werden. Er wollte diese Maria entlassen, sie war schwanger, nicht von ihm, das war ein Makel, wie in 5. Mose 24 angesprochen ist, und wäre ein Grund gewesen, Maria zu entlassen. Und dann sagt dieser Bote des Herrn ihm, tu das nicht. Mit anderen Worten, du musst über das, was du denkst und was du wozu du entschlossen bist, Buße tun. Du musst diesen Sinn ändern, umsinnen. Um Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, das in ihr gezeugt ist vom Heiligen Geist. Und das sollte er jetzt glauben. Das sollte er glauben. Dafür gab es kein Beispiel in der Bibel, wo man das jetzt hätte sagen können, du weißt ja, da und da. Josef tat das. Er tat es, weil da gesagt wurde, die Jungfrau wird schwanger sein. Es war also das, was Gott vorhergesagt hatte, vorgegeben hatte, jetzt eingetroffen. Das ist immer ein sehr spannender Moment. Wenn man etwas gesehen hat, was immer vor mir lag in der Zukunft, ich müsste jetzt sagen, jetzt ist es da. Das konnte Josef auch, er sagte auch, es ist da. Also, wir sagten uns der Geburtsort. In Matthäus 2, im 5. Vers heißt es, durch den Propheten geschrieben, Bethlehem, Juda, ist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird, der im Hirte sein wird, in jeder Hinsicht, und zwar ein guter Hirte, wie der Jesus das in Johannes 10 ja beschrieben hat, der gute Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe. So wurde er angekündigt, so ist es gekommen. Josef hat sich darauf eingelassen und wir sahen, er musste keine Sorge haben, dass er zum Gerede wird in Nazareth. Das Kind wurde nicht in Nazareth geboren. In Nazareth war niemand, der nachgerechnet hat und dann mit dem Finger gezeigt, wie das früher in unserem Dorf eigentlich immer noch war. Heute interessiert das niemand mehr. Aber die Sorge hatte Gott ihm genommen. Das Kind wurde in Bethlehem geboren. Da fragte niemand nach, wie lange seid ihr verheiratet und so weiter. Dann kamen die Weisen wochenlange Reise, um zu bringen, Gaben zu bringen, Gold, Weihrauch, Myrrhe. Im Hinblick auf den Herrn Jesus, Dinge, die etwas vorhersagten. Er wird der Gerechte sein, wird rein sein, aber es wird auch bitter werden, Myrrhe, bitter werden, wenn es um seinen Tod geht. Und wir haben uns daran erinnert, dieser Tod ist ja nicht das Letzte, sondern etwas sehr Wichtiges. Er hat das Opfer gebracht, aber was wäre der Tod am Kreuz wert ohne Auferstehung? Die Auferstehung krönt das Ganze letztendlich als das erhabene Werk unseres Herrn Jesus Christus. Es zeigt an, dass er der Gerechte war und ist, um die Ungerechten zu Gott zu führen, wie er es durch Petrus sagen lässt. Josef wird also mit dieser kleinen Familie versorgt, denn es wird ihm gesagt, er soll nach Ägypten fliehen. Man ging nicht gern nach Ägypten. Aber es war von Gott so vorgesehen. Der Bote des Herrn hat es dem Josef wieder gesagt. Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und fliehe nach Ägypten, denn es wird ihm nach dem Leben getrachtet. Hätte es keine andere Möglichkeit gegeben, dieses Kind zu beschützen? Hätte Gott nicht anders handeln können? Sicher hätte er, aber wir müssen eines festhalten. Er musste nach Ägypten gehen, weil festgesetzt war und das erfüllt werden musste, durch den Propheten geredet, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das wird auch zunächst im Hinblick auf Israel so gesagt. Ich verweise auf 2. Mose 4, 22, wo Gott dem Pharao sagen lässt, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Da ist nicht von einer Geburt die Rede oder so. Es geht darum, er besitzt alle Vorzüge der Erstgeburt. Er ist der Erstgeborene. Alle Vorzüge ruhen auf ihm. Lass mein Volk ziehen. Aber der Pharao hat diesen Wunsch nicht entsprochen. Und es passierte das, was Mose ihm gesagt hat. Du mein Volk nicht ziehen lässt, dann werde ich deinen erstgeborenen Sohn töten. Und das ist ja dann geschehen, als die ganze Erstgeburt, männliche Erstgeburt in Ägypten umkam, bevor der Pharao dann die Ampel auf grün stellte für das Volk Israel, dass sie losziehen. In Matthäus 2 im 17. Vers heißt es dann, es ist ein Wort aus Jeremia 31, es wird erfüllt, was durch den Propheten Jeremia geredet ist. Dieser Herodes, sehr ergrimmt, dass die Weisen ihn hatten gelingt, würden wir heute sagen. Und dann ließ er alle Jungens, Bethlehem und Umgebung, unter 2 Jahren töten. Um ja sicher zu gehen, dass da kein König zur Welt gekommen ist, der ihm womöglich seinen Posten streitig machen könnte. Und dann heißt es, eine Stimme ist in Rama gehört worden, weinen und viel Wehklagen. Und das möge man sich vorstellen, wie vielen Häusern kleine Jungs gestorben sind. Wie viel weinen, wie viel Wehklagen. Dann heißt es, Rahel beweint ihre Kinder, das waren die Nachkommen. Und sie wollte sich nicht trösten lassen. Gibt's das auch? Kennen wir unter Umständen so einen Umstand, dass unsere Worte, und wir trösten ja in aller Regel mit Worten, dass unsere Worte abperlen wie Wasser an der Ölhaut, nicht trösten lassen. Mit anderen Worten, gefiel sich Rahel beim Weinen? Es ist nicht weiter darüber gesagt, aber ein ernster Gedanke. Dann lesen wir in Vers 19, Matthäus 2, Herodes war gestorben. Und dann kommt der Engel des Herrn, der Bote Gottes, wieder zu Josef im Traum, da hat er inzwischen schon Erfahrung, und sagt: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kind nach dem Leben trachten. Stand auf und nahm. Er wird Täter dieser Botschaft und ist nun unterwegs nach Israel. Und dann hört er Archelaus, ist über Juda die Herrscher angetreten, anstelle seines Vaters Herodes, und er fürchtete sich, dahin zu gehen, eben nach Bethlehem zu gehen. Und dann bekam er im Traum wieder eine göttliche Weisung und zog in die Gegenden von Galiläa. Er kam und wohnte in Nazareth, damit erfüllt würde. Das heißt also, auch dieser Tätigkeitsbereich Nazareth in Galiläa war dann der Bereich, wo er aufwuchs, der Herr Jesus. Und wo er später auch in erster Linie geheilt hat, gepredigt hat, Zeichen getan, Wunder getan. Besonders auch am See Genezareth, Kapernaum. Und wie die Orte hießen, die er dann später ja auch in Matthäus festgehalten. Denn er sagte, was hätten die in Ninive gemacht? Sie sind umgekehrt auf das Wort hin, aber ihr, Bethsaida, was ist denn mit euch? In euren Straßen und Plätzen ist Großes passiert, und habt ihr dem Herrn und Erlöser Jesus Christus Vertrauen geschenkt? Abgelehnt habt ihr ihn. Er kam und wohnte also in Nazareth, und damit erfüllt würde, was der Prophet geredet hat. Er wird Nazaräer genannt. Jesus von Nazareth. Sehr wahrscheinlich war Nazareth eine, ins Deutsche übersetzte, Nezer, ein Spross, von dem in Sacharja 12 die Rede ist. Dieser Spross, dieser Nezer, das da von Nazareth abgeleitet wurde, davon geht man aus. Er wird Nazarener genannt werden, und so haben sie ihn ja dann auch genannt. Dann lesen wir in Matthäus 3, im 3. Vers. Denn dieser ist der, von dem durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht: Stimme eines Rufenden in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn. Macht gerade seine Pfade. Ein Wegbereiter also war vorhergesagt. Ein Verwandter des Herrn Jesus. Johannes der Täufer. Er hat einen schwierigen Dienst zu tun. Nach 4 Jahrhunderten, in denen Gott geschwiegen hatte, war wieder einer da, der redete von Gott her, das war eigentlich ein Prophet, der redet, was Gott sagt. Er trat auf eben in dieser Kleidung Schafwoll oder Schaffell, und seine Speise Honig und Heuschrecken. Wir würden sagen, ein eigentümlicher Bursche. Aber es kam nicht darauf an, wie er aussah, wie er lebte, sondern es kam darauf an, was er zu sagen hatte. Und er sprach davon, dass das Reich der Himmel nahe gekommen ist. Und er sprach dann von dem Herrn Jesus, der dieses Reich ja während seiner Erdentage, seiner Tage des öffentlichen Wirkens verkörpert hat. Er war dieses Reich der Himmel. Das ist nahe gekommen. Und jetzt hatte Johannes den Auftrag, diesem Herrn den Weg zu bereiten. Das heißt, durch seine Worte, durch seinen Bußruf, das heißt, er ruft zur Umsinnung. Und dann kamen viele zu ihm an den Jordan. Und er zeigt auf, wer nun Buße getan hat, wer nun dieses Reich erwartet, der soll doch sich taufen lassen. Und viele taten das. Das waren also Leute, die verstanden hatten, dass der Johannes etwas Außergewöhnliches prophezeit. Den, der vorhergesagt ist. Er war der, die Stimme dieses Rufenden in der Wüste war. Er bereitete den Weg. Er ebnete das Höckerichte, machte gerade da, wo Windungen auf diesem Pfad waren, auf diesem Weg waren, gerade seinen Pfad. Bereitete also das Wort für den Herrn Jesus vor, der dann ausrief, sinnet um und glaubt dem Evangelium. Johannes war es auch, der, als er dem Herrn Jesus begegnete und letztlich, als er ihn dann taufte, dass er sagt, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dieses siehe, an mancher Stelle in meiner Bibel habe ich das immer sehr hervorgehoben durch Farbe. Etwa besonders im ersten Johannesbrief, sehet. Ich hatte das dann mal in einer großen Jugendversammlung gesagt und dann hatten die Jugend mir für meinen Wohnwagen ein großes Plakat ausgedruckt, wo dieses sehet, seh die Liebe Gottes, wo das hervorgehoben war. Und ich konnte es in diesem Wagen, in dem ich da immer wieder lebte, während ich beim Zelt war, mussten wir einmal, um etwas zu verstärken, eine Verstärkung anbringen durch und durch. Das hatte dann in diesem Wohnraum das etwas unschön gemacht. Und dann habe ich das da drüber geklebt, dass man das nicht mehr sah. Jetzt hinschauen. Genau hinschauen. Ich habe mit einer Jugendgruppe einmal eine Ausstellung besucht, ein Museum, wo über die verschiedensten Kreuze geredet wurde und dargestellt wurden, die es gab, die verschiedensten Arten der Kreuzigung, des Hängens an ein Holz also. Und als wir da hineingingen, stand da ein altes Ehepaar vor einem Bild. Wir sind, ehrlich gesagt, eigentlich ohne wirklich hinzuschauen an dem Bild vorübergegangen. Wir haben uns alles angeschaut, meinten wir jedenfalls, und als wir rausgingen, standen die immer noch bei dem Bild. Und dann habe ich nachher sagen müssen, Leute, die haben hingeschaut. Wir haben da auch was gesehen, aber hingeschaut, uns damit beschäftigt, die Aussage zu finden, die in so einem Bild gemacht ist, das haben wir nicht geschafft. Hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das ist eine Aufforderung, der wir in Hebräer 12 begegnen. Schaut hin, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Johannes hatte auch seine Zweifel, als er im Gefängnis war, ließ er dann durch seine Jünger fragen, bist du der, den wir angekündigt haben? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Welche Antwort gibt der Herr Jesus ihm? Er sagt seinen Boten, geht und erzählt dem Johannes, was ihr seht, was passiert. Das, was vorgesehen war, und zwar die Wunder. Jesaja 35 spricht davon. Die Wunder waren vorgesehen. Die Zeichen, die Blinden, die Stummen, die Tauben, die Lahmen. Alles wurde aufgehoben. Durch den Herrn Jesus kam neues Leben. Neues Leben in jedem Sinn, auch ganz praktisch neu, aber eben auch das ewige Leben, das Heil, was er brachte. Johannes wird sich dessen wohl dann zufrieden gewesen sein. Und er wird wohl gesagt haben, das ist er, der, von dem Jesaja redet, in Kapitel 35. Das ist er. Der Wegbereiter also und sein nicht einfacher Dienst. Denn er stand interessanterweise an einer Nahtstelle. Wir nennen diese Nahtstelle der Übergang vom Alten Testament zum Neuen Testament. Und der Jesus macht klar, der Kleinste im Reich wird größer sein als er. Er redete von diesem Reich, aber er redete nicht im Reich zu sein. Das war wohl der Moment, wo wir das so hören, der Kleinste im Reich wird größer sein als er. In Jesaja, Kapitel 9, und das wollen wir uns aber, die habe ich mir ausgeliehen, Horst, ich gebe dir nachher das Geld dafür. Bist großzügig. Ja. Ich hätte ja noch zwei im Auto, aber sie sind weiter weg von hier und steil hinab. Ins Auto meine ich, ja. Es ist in Jesaja Kapitel 9. Da lesen wir einen interessanten Gedanken. Und zwar geht es um den Ort, beziehungsweise die Gegend, wo er wirken wird. Es heißt doch, bleibt nicht im Dunkel das Land. Es gab eine Gegend in Israel, im Norden des Landes gelegen. Von hier aus gesehen würde ich auch so ein Stück im Norden sein, für euch. Und mir hat mal jemand gesagt, ihr seid hinter dem Mond zu Hause. Hinter dem Mond heißt im Dunkeln. Ich habe ihm zur Antwort gegeben, da bin ich sehr froh, dass wir da, wie du meinst, im Dunkeln sind. Dass wir die vielen Dinge, die um uns her passieren, nicht so sofort ankommen, damit konfrontiert werden, sehen. Wir können uns viel leichter auf den konzentrieren, von dem hier die Rede ist. Ja, ihr fühlt euch bedrängt. Und es heißt, ihr bewohnt dieses Land des Todesschattens. Todesschatten hieß also im Dunkeln. Ihr habt keine Chance dort weit ab von Jerusalem. Und wer von dort hier hinkommen will, der muss um Samaria noch einen Umweg machen. Land Zebulon und Land Naphtali, das war das Gebiet, von Galiläa. Ihr seid gering geachtet worden und verachtet diese Leute. So wird in der letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen, jenseits des Jordan das Gebiet der Heiden. Das Volk, das in der Finsternis wandelt. Und das waren die nun mal nach dem Denken der Juden dort in diesem Nordgebiet. Das Volk hat ein großes Licht gesehen. Wir erinnern uns an diese Aussage sehr gerne, wenn wir das Geburtsfest des Herrn Jesu feiern. Aber zunächst einmal galt dieses Licht Galiläa. Ein großes Licht gesehen. Im Land des Todesschattens leuchtet ein Licht auf. Licht in der Finsternis bedeutet, man geht nicht mehr im Dunkeln, man weiß, wo es hingeht. Ein Licht beleuchtet den Weg, den wir dann gehen. Wir haben also Licht, was den Weg angeht. Wir haben Licht, was die Richtung angeht. Es war ja ein Licht, in der Regel, was man draußen trug, eine Fackel. Und Fackel beleuchtet nun mal den Weg, den man geht, beleuchtet den, der entgegenkommt. Und was man meistens vergisst, ist, beleuchtet auch mein Gesicht. Das heißt, der, der mir entgegenkommt, erkennt mich. Und bei den 10 Jungfrauen waren 5, die waren nicht erkannt. Die ein Licht hatten, kannte der Bräutigam. Ging mit ihnen ein in die Hochzeitssaal. Also dieses Licht in dieser Gegend. Und wenn man nun in den Evangelien liest und beobachtet, dann sieht man, wir haben uns gerade in der Bibelstudienwoche in Zabelstein mit dem 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. Kapitel des Matthäus beschäftigt, wie sehr der Herr Jesus dieses Gebiet durchreist hat, gewirkt hat zur Ehre Gottes. Aber er muss auch sagen, die Frucht, sie war nicht so sehr üppig ausgefallen. Die Leute in der Finsternis hörten von dem Licht, sahen das Licht, der Jesus verkörperte es. Er brachte Licht in die zukünftigen Dinge. Er brachte Licht in die Leiden des Alltags, des Lebens, was Krankheiten anbelangte. Er brachte Durchblick, könnte man sagen, ein Licht als den Durchblick für das Handeln Gottes. Also sein Auftreten dort in Galiläa war vorhergesehen. Natürlich ist er auch nach Jerusalem gegangen, aber das war nicht sein Geburtsort und das war auch nicht der Ort, wo er sich eigentlich aufhalten musste, aber es war der Ort, wo er sterben musste. Und dann schauen wir uns noch Vorhersagen an, und zwar zunächst in Psalm 41. Psalm 41. Das ist einmal die Rede davon, und zwar im 10. Vers. Auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Von wem ist die Rede? ist die Rede von Judas. Ich vertraute ihm. Ich habe ihm das Geld anvertraut. Er war mein Freund. Freund, wozu bist du gekommen? Als er ihn mit einem Kuss verriet. Er hat die Verse gegen mich erhoben, er war gegen mich. Das, was er so von sich gegeben hat an meiner Seite, das war geheuchelt. Eine ähnliche Aussage haben wir noch im 55. Psalm, wo auch davon die Rede ist, dass einer sein wird, der sich gegen ihn richtet. Aber auch eine Aussage im Psalm 109 lässt aufhorchen. Und zwar kommt Petrus anlässlich der Himmelfahrt des Herrn Jesus und dass jetzt sie zurück sind, nicht mehr 12, sondern 11 Jünger, kommt Petrus dazu und stützt sich auf dieses Wort aus Psalm 109. Wir müssen noch einen auswählen, der diesen Platz des Judas ausfüllt. Und dieser Platz wurde dann ausgefüllt. Wir kennen wahrscheinlich diese Aussagen aus Apostelgeschichte 1. Nicht Petrus war der, von dem am meisten im Alten Testament die Rede ist, Judas. Eigentlich eine tragische Figur, Judas. Von ihm kann man schon sagen, dass er bestimmt erleuchtet gewesen ist. Das Licht gesehen hat, aber dass er nicht Licht war. Das muss man wohl sagen. Einer, den man nicht verstand, den man nicht einordnen konnte. Aber so war es. Und ich komme auf die letzte Stelle, die uns beschäftigen soll. Zacharja 9. Da heißt es, er wird auf einer Eselin Einzug halten in Jerusalem. Ja, es kamen solche, die ihre Kleider auszogen und Zweige auf den Weg legten. Gerufen haben, Hosianna, heißt eigentlich, Herr, hilf uns. Es ist das, wovon Daniel 9 redet, in Vers 26, 25 und 26, dass da einer kommt, der empfangen wird wie ein Fürst. Und das haben sie dann getan, ihm einen fürstlichen Empfang bereitet, für die kurze Zeit seines Einzugs in Jerusalem, ritt er auf einem Esel, einer Eselin, ein Junges der Eselin. Und es trat das ein, was Zacharja schon hatte sehen und sagen dürfen. Er zog ein, von dieser Menge empfangen, wie man einen Fürst empfängt. Und man kann wohl sagen, viele aus dieser Menge haben ein paar Tage später Kreuzige, Kreuzige ihn geschrien. Und das ist der Punkt, wo wir jetzt das unterbrechen. Der größte Raum der Vorhersagen des Alten Testamentes nehmen die Leiden des Herrn Jesus ein. Und wenn Gott es schenkt in seiner Gnade, ich weiß jetzt nicht genau das Datum, was wieder vorgesehen ist, wo ich hier sein darf und möchte, dann wollen wir uns mit diesen Leiden beschäftigen. Vor allen Dingen auch das, was Jesaja darüber sagt. Wir freuen uns, dass wir uns mit dem Herrn Jesus so beschäftigen können. Und vielleicht können wir uns ein Stück vorstellen, wie es den beiden Emmaus-Jüngern ging. als er auf dem Weg zu uns redete. Ging uns da nicht das Herz auf? Sie verstanden. Es ist alles vorhergesagt. Und es hat sich jetzt erfüllt, so dass sie zu dem Schluss kommen mussten. Wir sind doch dem Richtigen gefolgt. So wie es gekommen ist, war es ja prophetisch vorhergesagt. Ich möchte gerne zum Abschluss beten. Herr Jesus,